Nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mich kurz vorstellen, für die, die mich nicht kennen. Ich heiße Samuel, wie Wolfgang schon gesagt hat. Du darfst mich aber sehr, sehr gerne Sam nennen. Das ist so das Geläufige, wie man mich ruft. Auf Samuel höre ich, auf Sammy nicht. Also habe ich jetzt in den letzten Wochen zu oft gehört, deswegen dachte ich mal, erwähne ich das Ganze mal. Ich bin verheiratet, ich habe eine wunderbare Frau, zwei wunderbare Kinder und darf heute Morgen zu dir reden. Und ich würde auch gerne noch kurz beten, was ich immer gerne mache. Das ist kein Ritual, sondern etwas, was ich gerne mit den Leuten mache. Du darfst gerne deine Augen schließen und auch deine Hände so ein bisschen aufmachen, als Zeichen dafür, dass du heute Morgen von Gott empfangen möchtest. Hey Jesus, ich danke dir auch jetzt für diesen Morgen und ich danke dir für dein Wort. Herr, du siehst es, dass ich jetzt vielleicht gebraucht werde von dir, um zu sehen, aber du bist es, der Wachstum schenkt, Herr, und von morgen bete ich wirklich, dass du es bist, der den Samen auf guten Boden bringst, Herr, sodass das, was gesagt wird, Herr, wirklich Frucht bringt. Da, wo vielleicht auch Dinge herausfordernd sind, bete ich, dass du wirklich hineinkommst, Herr, und dass du es bist, der es aufzeigst, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Steh auf, Junge, die Sonne scheint. Das waren die Worte, die er jeden Morgen hörte. Gleichzeitig schreckt er aus seinem Schlaf auf. Mühsam und träge quält er sich aus dem Bett. Mach diesmal bloß nichts kaputt, dachte er sich. Nicht noch einmal, sonst gibt es wieder Ärger. Der Morgen nahm seinen Lauf und der Junge machte sich bereit für seine Arbeit. Eine Arbeit, die er hasste. Sie war ihm peinlich, doch er hatte keine andere Wahl. Irgendwie musste er auch seinen Beitrag zum Leben leisten. Das redet er sich Tag für Tag ein. An seinem gewohnten Platz angekommen, tat er das, was er jeden Tag tut. Er streckte seine Hand aus und bettete. Hoffentlich gehe ich heute mit einer großen Summe nach Hause, hoffte er. Doch seine Hoffnung erfüllte sich nicht. Enttäuscht machte er weiter. Leicht war dies nicht, denn die Menschen blickten auf ihn herab. Sie behandelten ihn nicht wie einer von ihnen. Warum auch, dachte er. Ich bin ein Bettler. Ein Mensch, der nicht anders kann. Ich bin von Geburt an blind und kann deshalb nichts zur Gesellschaft beitragen. Auch wenn seine Augen nicht funktionierten, waren seine anderen Sinne umso schärfer. Schon von Weitem hörte er eine Gruppe von Männern auf ihn zukommen. Sie redeten über ihn. Rabbi, fragte einer der Männer, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? War ja klar, dachte der Blindgeborene. Schon wieder dieselbe Leier. Diese Frage hörte er schon sein ganzes Leben lang. In seiner Kultur glaubten viele Menschen, dass Leid immer eine Strafe für Schuld sei. Also musste doch irgendjemand gesündigt haben. Doch diesmal war die Antwort anders. Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern, antwortete der Mann. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Der Junge konnte seine Ohren kaum trauen. Jahrelang hat er immer dieselbe schmerzhafte Botschaft gehört. Du bist selbst schuld. Doch dieser Mann sprach anders. Er sprach nicht von Schuld, er sprach von Hoffnung. Während der Junge noch über diese Worte nachdachte, spürte er plötzlich etwas Kaltes und Feuchtes auf seinen Augen. Verwundert fragte er sich, was geschah. Dann hörte er die Stimme des Mannes. Geh zum Teich Schilorach und wasch dir das Gesicht. Die Stimme klang zugleich sanft und voller Autorität. Der Junge zögerte nicht, er machte sich auf den Weg und wusch sich das Gesicht. Als der Schlamm von seinen Augen gespült wurde, geschah das Unfassbare. Er blinzelte. Zum ersten Mal in seinem Leben nahm er Licht wahr. Farben, Formen, Menschen. Nein, das kann nicht sein, stammelte er. Ich kann sehen. Ich kann wirklich sehen. Immer wieder wiederholte er die Worte, unfähig zu begreifen, was gerade geschah. Die Menschen um ihn herum konnten ihren Augen kaum trauen. Ist das nicht der Mann, der im Straßenrand saß und bettete? Fragten sie sich. Ja, er war derselbe Mensch. Und doch war er nicht mehr derselbe. Dies ist die Geschichte aus Johannes 9. Und in Johannes 9 lesen wir von einem Blindgeborenen, wie ihr gehört habt. Und das, was ich vorgelesen habe, stimmt zwar nicht ganz mit dem biblischen Zeugnis überein, aber ich habe mich versucht, in die Lage des Blindgeborenen hineinzuversetzen und versucht herauszufinden, was er wohl gefühlt hat, wie es ihm ging, ob das eine Sache war, die er gerne gemacht hat, ob er Freunde hatte. Das waren so all die Gedanken, die ich aufgeschrieben habe. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das genau die Dinge waren, die diesen jungen Mann oder vielleicht auch älteren Mann beschäftigt haben. Ein Mensch, der nichts anderes konnte, als zu betteln, weil er nichts sehen konnte. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen, dass, warum die Kultur ihn so ein bisschen gemieden hat und warum er tatsächlich vielleicht sogar nicht Teil der Gesellschaft war. Aber lass uns erstmal tatsächlich in das biblische Zeugnis hineinlesen. Johannes 9, 1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht. Nachdem Jesus seine Jünger diese Antwort gegeben haben, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Für mich eine Geschichte, die schon immer sehr, sehr spannend war. Spannend, weil ich einerseits die Frage der Jünger nachvollziehen konnte, gleichzeitig auch irgendwie nicht. Spannend, weil ich Jesus in dieser Situation wieder enorm als Vorbild sehe und gleichzeitig auch sehr herausfordernd finde, weil ich mich gefragt habe, okay Jesus, du hast so geheilt, sollen wir jetzt auch so heilen? Spoiler-Alarm, ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn du auf den Boden spuckst, einen Brei machst und andere Menschen das ins Gesicht schmierst. Aber trotzdem lesen wir von einem sehr, sehr großen Wunder, etwas, was zu der Zeit meines Erachtens auch sehr untypisch war. Und ich habe die Geschichte ganz oft gelesen als eine Geschichte, die mir aufzeigt, dass Gott große Wunder tut. Und ich glaube, wir können uns vieles an dieser Geschichte, auch vieles rausnehmen, was für uns heute relevant ist. Aber als ich die Geschichte das erste Mal tiefer gelesen habe, so möchte ich das Ganze, hi, meine Nichte, habe ich gemerkt, dass da so viel mehr steckt als eine einfache Heilung. Wenn wir die Geschichte nur oberflächlich lesen, denken wir, es geht um eine spektakuläre Heilung. Aber Johannes möchte uns auch zeigen, dass hier viel mehr passiert ist. Dieses Wunder ist ein Zeichen, es zeigt auf jemanden, und zwar auf Jesus Christus höchstpersönlich. Was meine ich damit? Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, das Wunder hinter dem Wunder. Weil ich glaube, dass hinter dieser Heilung des Blindgeborenen so viel mehr steckt, als nur, und ich will jetzt das nur ist jetzt nicht herablassen oder sonst irgendwas, als nur jemand, der auf einmal anfangen konnte, Bäume zu sehen. Und ich möchte dir erklären, was ich damit meine. Jesus sagt, die Antwort auf die Frage, wer hat gesündigt, war ja, niemand hat gesündigt, an ihm sollen die Werke Gottes sichtbar werden. Was sind die Werke Gottes? Ich habe uns ein paar andere Stellen mitgebracht. In Johannes 6, Vers 22 lesen wir von der Geschichte, wie die Volksmenge zu Jesus gekommen ist und ihn gepriesen haben und ihn groß gemacht haben und Jesus die Antwort gibt, ihr sucht mich nur, weil ihr satt geworden seid. Zuvor hatte Jesus die 4000 Männer, beziehungsweise man geht davon aus, dass es viel, viel mehr waren, gesättigt mit den 5 Broten und 2 Fischen. Der Szenenwechsel ist, dass genau diese Menge Menschen Jesus wieder sucht. Und Jesus sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr satt geworden seid. Aber was Gott euch eigentlich aufzeigen wollte, habt ihr nicht verstanden. Und dann kommt diese berühmte Aussage über Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Ein Kapitel weiter, in Johannes 7, ist Jesus auf dem Laubhüttenfest. Es kommt wieder zu einer Konversation zwischen ihm und auch den Pharisäern und dem Volk. Und Jesus fragt, oder redet, und in dieser Rede spricht er wieder über sich selber und zeigt auf, dass er das Wasser des Lebens ist. Zuvor hören wir, er ist das Brot des Lebens, dann haben wir davon gehört, er ist das Wasser des Lebens. In Kapitel 8, Vers 12, lesen wir davon, dass Jesus über sich selber sagt, dass er das Licht der Welt ist. Und jetzt kommen wir zurück zu der Perikope, beziehungsweise zu der Stelle, wo wir heute sind oder wo wir jetzt gerade sind. Also wir lesen im Kontext und meines Erachtens auch in der Stelle selber, dass Jesus eine Sache extrem aufgezeigt hat. Und zwar, wie groß Gott ist, aber auch, wer Jesus selber ist. Die Werke Gottes, so von denen Jesus geredet hat, sind meines Erachtens er selber. Ich glaube daran, dass diese Heilung, die dort passiert ist, das Ziel hatte, dass dieser Blindgeborene nicht nur, und ich bin Gott so dankbar, dass er so groß ist, dass er dies tut, aber dass dieser Blindgeborene nicht nur sehen kann, wie wunderschön die Natur ist. Ich glaube, das Wunder hat Jesus nicht nur vollbracht, damit er auf einmal sehen kann, wie wunderschön vielleicht auch seine Eltern sind oder wie die Menschen in seinem Umfeld sind, sondern Jesus wollte etwas ganz, ganz Bewusstes aufzeigen, und zwar, wer er selber ist. Denn wir lesen im Kapitel selber, dass es ein Ziel der Heilung gab. Und das Ganze lesen wir ab Vers 35. Jesus hörte, also wir sind ein bisschen weiter, die Pharisäer haben den Blindgeborenen zur Rechenschaft gezogen, haben gesagt, wieso kannst du sehen? Und genau in der Szene sind wir. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Und Jesus antwortet, du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehen werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie ihn. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Und ich finde, hier wird genau das Ziel dieser Heilung sehr, sehr deutlich. Jesus hat nämlich aufgezeigt, dass er der lebendige Sohn Gottes ist. Und aufgrund dieser Heilung hat der Blindgeborene erkannt, dass Jesus der ist, der ihn heilt, der ihn rettet. Ich weiß nicht, was dieser Blindgeborene oder was die vollen Gedanken waren über Jesus. Aber ich kann es mir so gut vorstellen, dass es dieselben Gedanken sind, die ich über Jesus habe. Er hat Jesus gesehen und ich bin davon überzeugt, dass er Jesus nicht als Wundermaschine oder als Geldautomaten oder sonst irgendetwas gesehen hat, sondern dass er Jesus gesehen hat in seiner Pracht, dass er Jesus gesehen hat als der, der er ist, und zwar der, der kommt und rettet. Ich finde es irgendwie so genial, was wir auch in der Einleitung und auch in den Lobpreisliedern gehört haben. Wenn du aufmerksam warst, ging es gerade im Lobpreis ganz, ganz viel um wem? Es ging um Jesus. Es ging nicht nur darum, was Jesus getan hat, sondern vor allen Dingen auch, wer Jesus ist. Und du fragst dich vielleicht, Sam, worauf möchtest du hinaus? Und ich möchte dir die Antwort sehr, sehr gern geben. Das Ziel der Heilung, das Ziel meines Lebens, das Ziel deines Lebens, das Ziel vom Reich Gottes war schon immer Jesus. Und ich möchte dir sehr, sehr gern erklären, was ich damit meine, indem ich dir ein praktisches Beispiel aufzeige. Ich bin mittlerweile schon lange nicht mehr der Fan davon, wenn man mir die Frage stellt, warum bist du mit deiner Frau verheiratet? Und ich werde dir gerne erklären, was ich damit meine. Ich habe das Gefühl, dass wenn diese Frage kommt, dass es ganz viel darum geht, dass man aufzählen sollte, was meine Frau denn alles tut. Im Sinne von, hey, ich bin mit ihr verheiratet, weil sie so eine gute Mutter ist. Oder ich bin mit ihr verheiratet, weil sie so gut kochen kann. Ich bin mit ihr verheiratet, weil sie immer da ist, wenn ich sie brauche. Und wisst ihr, all die Dinge stimmen und sind auch richtig und wichtig. Aber mittlerweile gebe ich nicht mehr diese Antwort. Wenn du mich fragst, darfst du sehr gerne nach dem Gottesdienst machen, aber ich werde dir jetzt schon die Antwort geben. Wenn du mich fragst, warum bin ich mit meiner Frau verheiratet, werde ich dir nicht sagen, weil sie Dinge tut, sondern ich werde dir einfach nur sagen, weil sie Julia ist. Und jetzt treffe ich gerade auf lächelnde Gesichter und auch auf fragende Gesichter. Und deswegen werde ich das ganz kurz erklären. Mir geht es nicht um das, was sie tut, sondern mir geht es darum, wer sie ist. Die Person, ich liebe die Person, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil Taten sind da und können gehen. Das ist die Realität. Und Taten müssen noch nicht mal gehen, weil der Mensch dahinter irgendetwas falsch gemacht hat, sondern weil das Leben manchmal Dinge mit sich bringt. Und wenn ich mich nur auf die Taten fokussiere und wenn ich mich nur darauf fokussiere, was sie alles tut, kann die Wahrscheinlichkeit irgendwann sein, dass wenn die Taten weg sind, dass die Liebe und dass die Treue, die ich ihr geschworen habe, dahin geht. Aber wenn es mir egal ist, was sie tut, und wenn ich sie liebe für die Person, die sie ist, glaube ich, wird die Ehe bis dorthin kommen, dass wir sagen können, bis dass der Tod uns scheidet. Und jetzt möchte ich einen ganz kurzen Übertrag machen auf die Predigt und auf das, was ich uns heute Morgen sagen möchte. Wisst ihr, das, was ich jetzt sage, ist nicht gegen die Moderation zum Beispiel auch, sondern für mich ist es eine kleine Ergänzung, die ich heute Morgen auf dem Herzen hatte. Ich merke immer wieder, dass wenn es um das Leben mit Jesus geht, dass wir in die Gefahr kommen, uns viel zu sehr auf das zu fokussieren, was Jesus für uns tut. Zum Beispiel Heilung, wie wir es hier gehört haben. Oder Versorgung. Und ich sag nichts gegen Heilung, ich sag nichts gegen Versorgung, ich sag nichts dagegen, dass es gewisse Dinge gibt, die uns Gott auch verheißt und auch verspricht. Die Frage ist nur, was suchen wir? Suchen wir die Taten oder suchen wir das Sein, suchen wir die Person? Und für mich ist es etwas, was ich enorm wichtig finde, dass wir uns vor Augen führen, dass wenn es um Wunder geht, dass wenn es um Versorgung geht und all das, was Jesus und die Bibel uns auch verheißt, dass es nicht primär darum geht, die Taten zu suchen, sondern dass es viel, viel mehr darum geht, die Person dahinter zu suchen. In frommen Kreisen hat man immer wieder gesagt, suchst du das Wunder oder suchst du den Wundergeber? Und ich finde das extrem wichtig für unser Leben, dass wir das vor Augen führen. Und ich werde auch erklären, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Aber ich möchte dir eine persönliche Geschichte erzählen, wo ich selber gemerkt habe, wie wichtig es ist, die Person dahinter zu suchen. Für die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich auf beiden Ohren zu ungefähr 40% Hörverlust habe. Also durch einen Unfall, durch ein Knalltrauma, habe ich ein bisschen Hörverlust. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Ich höre dann regelmäßig einen Tinnitus, also bei mir piept es die ganze Zeit. Nicht, weil ich verrückt bin, sondern weil meine Ohren klingeln. Rein medizinisch gesehen brauche ich ein Hörgerät, aber irgendwie bin ich noch zu jung dafür und die sagen, du kriegst es auch so irgendwie hin. Und für mich war, als das passiert ist, schon eine sehr schwierige Zeit. Warum? Ich bin ein leidenschaftlicher Lobpreiser, ich bin ein leidenschaftlicher Musiker. Seit ich 14 bin, spiele ich Instrumente. Und als dieser Unfall passiert ist, bin ich voller Glauben ins Gebet gegangen. Ich habe nicht nur selber gebetet, ich habe regelmäßig für mich beten lassen. Auf jeder Konferenz, wo ich war, habe ich die Möglichkeit ergriffen, entweder mit dem Prediger oder mit Leitern oder auch random Personen zu beten, weil ich gesagt habe, ich glaube daran, dass Gott heute Wunder tut. Ich glaube daran, dass er heute heilt. Und ich bin mit voller Glauben reingegangen und ich habe monatelang gebetet und irgendwie ist nichts passiert. Und in mir ist Unglaube und auch Trauer und auch Zweifel entstanden, weil ich mir gedacht habe, okay Jesus, ey, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass mein Glaube größer ist als der kleinste Senfkorn, den es je auf dieser Welt gibt. Es lag nicht daran, dass ich nicht geglaubt habe. Das kann ich euch versprechen, weil ich bin mit einem Glauben in die ganze Sache reingegangen. Das kannst du dir vorstellen. Und irgendwann bin ich so im Gottesdienst und aufgrund meiner Ohren war ich nicht weit vorne, sondern ich war eher relativ weit hinten im Gottesdienst, weil Lautstärke mir manchmal auch sehr weh tut. Und in dem Moment stehe ich da wieder und ich bete zu Gott und stelle ihm die Frage, warum das Ganze nicht passiert. Und die Antwort, die ich bekommen habe, die hat mir im ersten Moment nicht so geschmeckt. Denn die Frage, die ich Gott gestellt habe, beziehungsweise die Angst, die eigentlich dahinter war, hey Gott, du siehst, ich bin leidenschaftlicher Lobpreiser und aufgrund dieses Unfalls kann ich vielleicht nicht mehr Lobpreis machen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, wieso? Wieso kannst du nicht mehr Lobpreis machen? Und ich bin ins Gespräch gekommen mit Gott und ich habe ihm so ein paar Antworten gegeben. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, warte mal, brauchst du die Bühne, um mich groß zu machen? Kannst du nicht auch aus Liebe zu mir, da wo du gerade stehst, Lobpreis machen? Und das hat mich in dem Moment so getroffen, weil ich gemerkt habe, okay, ja, stimmt. Ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen mit Lobpreis, Bühne und sonst irgendwas, darum geht's mir gar nicht. Sondern was ich gerne uns mitgeben möchte ist, dass ich mich so sehr auf das Wunder fokussiert habe, dass ich eigentlich vergessen habe, wer dahinter steckt. Und als ich angefangen habe, Jesus zu sehen, dann ging es mir so viel besser. Und ich stehe jetzt hier und ich habe immer noch das Bimmeln im Ohr und mein Hörverlust ist immer noch zu 40% weg. Aber ich bin glücklich, ich bin zufrieden und ich kann trotzdem meinen Gott immer noch anbeten. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich davon überzeugt bin, dass das Wunder hinter jedem Wunder Jesus selber ist. Und wenn wir anfangen, Jesus zu suchen und gleichzeitig natürlich, ich möchte es nochmal betonen, die Erwartung zu haben, dass er heilt und gleichzeitig trotzdem in Vertrauen in seine Gegenwart zu kommen, um zu sagen, hey Gott, ich weiß, dass du die Situation nimmst, dass du etwas Gutes draus machst. Das will ich alles nicht kleinreden, sondern ich möchte uns nur vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder das Wunder hinter dem Wunder begreifen, und zwar, dass wir Jesus selbst vor Augen haben. Und wenn wir Jesus vor Augen haben, passieren so viele Dinge. In meinem Fall bin ich richtig gut klargekommen mit meiner momentanen Situation. Manch einer würde Unglaube sagen, ich würde sagen, ich habe mich nicht mit der Situation abgefunden, insofern, dass ich sage, ich glaube nicht mehr an Wunder, sondern ich sage, Gott, wenn du heilst, ich bin bereit. Ich bin ready, ich freue mich drauf, wenn das Bimmeln aufhört, aber ich bin total fein damit, wenn es nicht passiert. Warum? Weil ich dich immer noch an meiner Seite habe. Aber gleichzeitig können wir Jesus suchen und wir können geheilt werden. Und deswegen ist meine Aufforderung heute Morgen nicht, dass du weniger betest, nicht, dass du weniger glaubst, nicht, dass du aufhörst, das Wunder zu suchen. Denn ich will dich ermutigen, glaub an die Kraft Gottes. Glaub daran, dass Gott in deiner Situation, da wo du jetzt gerade bist, etwas Großes tun kannst. Aber versuche, deinen Blick auf Jesus zu richten und nicht auf das, was er dir geben kann. Das sind, ich nenne sie jetzt mal Benefits, die zu der Beziehung Gottes mitgegeben werden. Aber das größte Benefit und das größte, was wir aus der Beziehung Jesus erhalten können, ist die Person, also Jesus selber. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wir sehen nicht nur, dass Jesus den Blick des Blindgeborenen verändert hat, sondern wir lesen auch ganz stark, dass Jesus den Blick seiner Jünger, der Pharisäer und auch einer meines Erachtens einer ganzen Generation geändert hat. Was meine ich damit? In dieser Kurzgeschichte hast du mitbekommen, dass ich diesen Satz geschrieben habe, dass es in der Kultur üblich war, dass wenn jemand etwas Böses widerfährt, dass er zuvor etwas Böses getan hat. Und das ist tatsächlich die Realität im Judentum gewesen. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr in der heutigen Geschichte aus, aber ich glaube, dass es zum Teil immer noch verankert ist. Zumindest war es früher so, dass ein sehr, sehr starker Kausalitätsgedanke im Judentum geherrscht hat. Das lesen wir an der Geschichte von Jesus und seinen Jüngern und dem Blindgeborenen. Denn die Frage, sie war an sich nicht böse von den Jüngern. Sie war nicht im Sinne von, wir wollen ihnen jetzt eins reindrücken, sondern es war die Frage, die sie wirklich in ihrem Herzen hatten, weil sie diese Frage in ihrer Kultur hatten. Und wir lesen das nicht nur im Beispiel von dem Blindgeborenen, sondern auch für mich in einer sehr, sehr wichtigen Geschichte im Alten Testament. Vielleicht denkst du dir schon, worauf ich hinaus möchte. Und zwar in der Geschichte von Hiob. Bei Hiob lesen wir auch ganz, ganz stark von diesem Kausalitätsgedanken. Im Sinne von, weil es dir schlecht geht, musst du zuvor etwas Schlechtes getan haben. Falls du die Geschichte nicht kennst, ich will sie ganz kurz erklären. Hiob wird als gerechter Mann Gottes bezeichnet. Und aufgrund von dieser Gerechtigkeit lesen wir, dass er krank geworden ist, dass er sein Reichtum verloren hat, dass er sogar Teile seiner Familie verloren hat und Hiob seine Gesundheit verloren hat. Und irgendwann, als Hiob am Boden zerstört war, konnte er das Ganze nicht mehr fassen und er geht ins Gespräch mit Gott. Und Hiob hat etwas gemacht, was ich uns zum Teil schon raten würde, und zwar, er ist ehrlich vor Gott geworden. Er hat kein Blatt mehr vor den Mund genommen, er hat das, was in seinem Herzen war, ausgedrückt. Gott ist sehr, sehr gut meines Erachtens damit umgegangen, aber die Freunde, die mit Hiob unterwegs waren, nicht, denn Hiob hat Gott angeklagt. Er hat gesagt, Gott, an mir ist nichts Ungerechtes zu finden, also bist du es, der ungerecht ist. Und die Freunde reagieren wie ich sicherlich auch reagieren würde, und sagen, wer bist du, dass du Gott in Frage stellst? Wer bist du, dass du den großen Gott, der so gut ist, in Frage stellst? Und Hiob diskutiert und er diskutiert. Und wir merken, dass von diesen drei Freunden auf einmal eine vierte Person dazukommt. Und die vierte Person, sie redet zwar mit Hiob und sie zeigt ihm auf, dass die Gedanken, die er hat, vielleicht nicht so richtig sind. Aber das, was die Person vor allen Dingen tut, beziehungsweise Hiob gemacht hat, ist, dass er weiterhin in Gottes Gegenwart geblieben ist. Und ja, am Ende des Tages hat Hiob Buße getan, indem er auf Gott gehört hat und aufgehört hat, Gott in Frage zu stellen. Aber was ich so spannend finde, ist, dass wir hier etwas ganz, ganz Wichtiges für uns auch heute erleben dürfen. Am Ende des Tages lesen wir ganz klar, dass Hiob nichts Falsches getan hat. Wir lesen nirgendwo in der Geschichte, dass Hiob irgendetwas getan hat, das quasi es rechtfertigt, wie es ihm geht. Der Kausalitätsgedanke war hier ganz, ganz stark, aber Gott hatte etwas so viel Größeres vor. Und das Ziel, sage ich jetzt mal, lesen wir am Ende, und zwar in Hiob 42, 2 bis 6. Hiob sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unaufführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Und jetzt kommt das Wunderbare und das Ziel. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ich finde es so genial, was das Ende von Hiob ist. Hiob hat gesagt, ich habe nur von dir gehört, aber heute habe ich dich gesehen. Auf heute übertragen könnte man sagen, dass diese Not, die Hiob erlebt hat, dazu beigetragen hat, dass seine Beziehung zu Gott so viel tiefer wurde. Denn er hat so viel von Gott gehört, aber am Ende hat er ihn selber erlebt. Und ich möchte uns ein paar Dinge vor Augen führen. Das Erste, was ich uns vor Augen führen möchte, ist, und das sage ich in aller Demut und nicht, weil es mir gut geht oder sonst irgendwas, aber ich bin davon überzeugt, dass Leid, den wir erleben, dazu beitragen kann, dass wir Gott und Jesus mehr sehen. Ich weiß, es ist sehr hart und es ist sehr herausfordernd zu hören, dass im Leid sich etwas Gutes versteckt. Aber wenn ich die Bibel lese und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, dass hinter dieser Aussage etwas sehr, sehr Großes steckt. Der Blindgeborene, er hat definitiv gelitten. Davon bin ich überzeugt. Aber dieses Leid hat dazu beigetragen, dass er Jesus kennenlernt. Hiob hat zu 100% gelitten. Aber das Leid hat dazu beigetragen, dass er Gott mehr und näher kennengelernt hat. Bedeutet, das ist das Erste, was ich hieraus lese. Aber das Zweite, und da spreche ich auch vor allen Dingen zu mir, ich möchte tatsächlich nicht sein wie die Jünger, wie die Pharisäer, sondern ich möchte so sein wie Jesus in dieser Geschichte. Denn wie schnell passiert es mir, dass ich anfange, mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen, die sündigen, die Dinge falsch gemacht haben. Und die Stelle zeigt mir auf, dass unsere Finger nicht auf andere gezeigt werden sollten, sondern dass unsere Finger und unser Sein immer auf Jesus gerichtet sein sollte. Und was möchte ich dir damit aufzeigen? Keine Sorge, ich bin heute Morgen nicht hier, um Sünde zu verharmlosen. Falls das jetzt gerade in deinem Herzen aufgekommen ist, will ich dich ermutigen, das ist nicht meine Botschaft von heute Morgen. Ich weiß, dass die Bibel klar ist, wenn es darum geht, dass Sünde und Übertretungen zum Kreuz gebracht werden sollten und dass Sünde uns und unsere Mitmenschen irgendwie, ja nicht nur irgendwie, sondern dass Sünde zerstören kann. Aber wir merken hier an der Geschichte, dass zu schnell verurteilt wurde, zu wenig Liebe aufgebracht wurde und zu viel Verurteilung stattgefunden haben. Und ich möchte dir eine Frage heute Morgen stellen. Wer oder was ist es, der Menschen verändert? Wir, die wir quasi aufzeigen, was alles falsch läuft? Oder ist es dann doch Jesus, seine Gegenwart und seine Vergebung? Auch hier, versteht mich nicht falsch. Wir dürfen auch in Klarheit mit Menschen reden. Mein Nachsatz ist, wenn die Beziehung herrscht. Aber das darf dann euer Pastor mit euch reden, ob das stimmt oder nicht. Aber was ich meine ist, dass ich glaube, eine Reihenfolge extrem wichtig ist. Und die Reihenfolge, die möchte ich dir auch wieder auf einem praktischen Beispiel erklären. Für die, die es nicht wissen, ich arbeite nicht nur als Pastor, sondern mittlerweile darf ich im Gefängnis arbeiten. Ich arbeite in der JVA in Ulm. Nicht als Pastor, auch wenn ich das nicht ablegen kann. Ich kann auch nicht ablegen, dass ich der Nachfolger von Jesus bin. Und das merken auch die Insassen. Aber ich bin eigentlich als Pädagoge in der JVA und mache mit den Insassen verschiedene pädagogische Maßnahmen, um die Rückfallquote zu minimieren. Also für mich auch etwas sehr, sehr Göttliches. Ich bin dankbar, dass ich da drinnen sein darf. Und unsere Linie, die wir haben in der JVA, beziehungsweise als Seehaus, ist es, dass wir klar sind, aber mit Herz. Dass wir klar sind, aber mit Herz. Und ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen, die mich so ermutigt, was es heißt, klar zu sein, aber das Herz dahinter nicht zu vergessen. Und zwar ist es so, dass wir mit Menschen arbeiten, die herausfordernd sind. Also ich arbeite mit Menschen, die Straftaten begangen haben, wo ich erstmal selber schlucken musste. Und die Menschen sind in den meisten Fällen dafür bekannt, dass sie nicht ganz so ehrlich sind. Die Unehrlichkeit kommt aufgrund von Scham. Die Unehrlichkeit kommt von dem, dass sie vielleicht auch nicht sehen, dass sie was falsch gemacht haben. Aber man merkt ganz oft, dass Menschen, mit denen wir arbeiten, in den ersten Einheiten, die wir machen und auch in den ersten Gesprächen, die wir tun, nicht ganz so ehrlich sind. Aber was ich so ermutigend finde, ist, dass wir Feedback von der Anstalt bekommen, dass sie schon zum Teil sich die Frage stellen, warum die Insassen so viel ehrlicher zu uns sind als zu ihnen. Also wenn ich mit den Insassen rede, dann merke ich, da gibt es gewisse Dinge, die müssen angesprochen werden. Und da bin ich auch sehr, sehr klar. Und dann sage ich auch ganz klar, dass nein, du bist davon überzeugt, dass es richtig war, aber es ist nicht richtig gewesen. Diese Klarheit haben wir. Aber sie fühlen sich trotzdem so gewertschätzt und so geliebt, dass sie ehrlich sein können und uns zeigen können, was wirklich in ihrem Herzen drin sind. Und ich bin jetzt seit über 6 Monaten dort und habe so viel auch für meinen Dienst als Pastor und für mich als Person gemerkt. Denn ich habe erlebt, wie das, was, by the way, Jesus auch zu 100% gelebt hat, dass wenn wir herzlich mit Menschen umgehen, selbst bei denen, wo wir vielleicht sehen, dass da gewisse Dinge nicht so, also nicht richtig sind, und dass wir sicherlich auch Klarheit mitbringen können, aber dass das Herz nicht fehlen darf. Jesus war klar, da würde jeder von uns sagen Amen, oder? Aber dennoch, und da bin ich immer so faszinierend, da wo er klar war, haben die Leute nicht irgendwie gesagt, ich habe keinen Bock auf dich. Da wo er klar war, haben die Menschen nicht Steine genommen, manche schon, aber das ist eine andere Geschichte, und wollten ihn irgendwie steinigen oder ihn loswerden. Ich merke, dass Jesus es irgendwie geschafft haben, dass Menschen gerne mit ihm Zeit verbracht haben, und er trotzdem in Liebe, aber in Klarheit aufzeigen konnte, was richtig und was falsch war. Aber wenn ich mein Leben anschaue und wenn ich leider, und das möchte ich wirklich so sagen, auch und die allgemeine Christenheit anschaue, da dann merke ich ganz oft, dass Menschen, die vielleicht sogar nichts mit Gott am Hut haben, keine Lust haben, mit uns unterwegs zu sein. Dass Menschen, die nicht an Gott glauben, uns meiden. Und da frage ich mich, ja, vielleicht liegt es an ihnen, aber ich will mir auch die Frage stellen, wo liegt es an meinem Leben, dass ich Menschen vergraule? Und ich möchte nochmal betonen, ich will Sünde nicht verharmlosen, sondern ich will, dass wir eine neue Perspektive haben. Denn nicht unsere Worte verändern, sondern Gott höchstpersönlich. Und mein Ziel ist es in meinem Leben, dass ich Menschen zu Christus führe. Nicht Menschen zu Sam Bayer. Mein Ziel ist auch nicht, dass Menschen so leben wie Sam Bayer oder dass sie das so umsetzen, wie Sam Bayer es gesagt hat, sondern mein Auftrag ist es, Menschen zu Jesus zu führen. Und ich würde behaupten, dass jeder von uns den Auftrag hat, Herz und Liebe mitzubringen und dass auch manche manchmal den Auftrag haben, in Klarheit Dinge anzusprechen. Aber lasst uns nicht so sein, wie die Jünger und auch die Pharisäer in diesem Beispiel, dass wir verwechseln, wo unser Leben und wo unsere Finger hinzeigen. Unsere Finger sollten nicht zu den Menschen zeigen, sondern zu Jesus Christus. Unser Leben soll nicht auch irgendwie es aussprudeln, dass wir verurteilen sind oder dass wir über das Schlechte sehen, sondern unser Leben sollte auf Jesus hindeuten. Amen. Ich bin am Ende, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ich weiß, ich habe vieles gesagt und es sind auch viele Punkte. Ich möchte ganz kurz nochmal erwähnen, was heute Morgen dran war. Ich habe uns aufgezeigt, dass es in Johannes 9 in der Geschichte vom Blindgeborenen ein größeres Wunder hinter dem eigentlichen Wunder gab. Und zwar, dass Jesus mit dieser Heilung der Augen aufzeigen wollte, wer er selber ist. Und deswegen will ich uns ermutigen, dass wir die Person hinter dem Wunder suchen. Ich wollte uns gleichzeitig aber auch aufzeigen, dass Gott uns sieht, er weiß, wo wir in welcher Situation wir sind. Er kennt dein und mein Herz. Und er weiß, wie sehr auch du leidest. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Leid auch dazu beitragen kann, dass du wie Hiob am Ende sagen kannst, Gott, ich habe nur von dir gehört. Aber durch die Situation durfte ich dich sehen. Gleichzeitig wollte ich uns aber auch aufzeigen, dass unsere Blicke sich heutzutage auch ändern müssen. Dass es nicht darum geht, nur klar zu sein, sondern dass es vor allem darum geht, das Herz dahinter zu haben. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir kurz gemeinsam aufstehen. Und ich möchte einfach noch diese Zeit nutzen, die wir jetzt hier haben, und ganz persönlich auch zu dir sprechen. Du darfst gerne auch deine Augen schließen, wenn dir das hilft, dich zu konzentrieren. Vielleicht bist du tatsächlich nicht blind geboren oder überhaupt nicht blind. Vielleicht bist du heute Morgen nicht hier und hast irgendeine Krankheit. Ja, vielleicht gibt es auch keine Sünde in deinem Leben. Vielleicht hast du auch keine Ablehnung erlebt. Aber das ist völlig egal. Es geht nicht darum, dass diese Situationen auf dich zutreffen, sondern es geht darum, dass Gott dich dort siehst, wo du heute Morgen stehst. Du bist glücklich und stehst in seiner Gegenwart. Dazu sage ich Halleluja. Und vielleicht bist du traurig und stehst trotzdem in seiner Gegenwart. Und da will ich auch Halleluja sagen. Denn egal wie du dich fühlst, die Gegenwart Gottes ist der Ort, wo wir heute Morgen sein sollten und wo wir eigentlich täglich sein sollten. Denn die Gegenwart Gottes bringt uns nicht nur Wunder, die Gegenwart Gottes bringt uns nicht nur Heilung oder Versorgung, sondern sie bringt uns vor allem den Jesus fürs persönlich. Und ich will ein Gebet sprechen und dich fragen, bist du heute Morgen hier, der sagt, ich brauche das Wunder hinter dem Wunder. Ich brauche es, dass ich mich wieder auf Jesus fokussiere, dass ich wieder begreife, wo mein Blick als erstes hinfallen sollte. Wenn du heute Morgen hier bist, dann lade ich dich ein, einfach kurz deine Hände nicht zu mir zu strecken, sondern zum Himmel, als Zeichen dafür, dass du bereit bist, von Gott zu empfangen. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für das, was du heute Morgen vorbereitet hast, Herr. Und ich bete, dass wir begreifen, dass du das größte Ziel bist, Herr. Die Gegenwart Gottes und die Beziehung, die wir mit dir haben dürfen, dass du es bist, der in uns alles erfüllt, Herr. Dass du es bist, der unsere Bedürfnisse und das, was uns beschäftigt, Herr, dass du es ins Positive bringen möchtest und dass du uns ausfüllst, Herr. Jesus, diese Predigt sollte nicht dazu beigetragen haben, irgendwie zu bashen oder irgendjemand auf die Füße zu treten, sondern Herr, wir stehen heute Morgen hier, weil wir uns wünschen, dass unser Fokus sich wirklich neu auf dich ausrichtet, Herr. Und du siehst die Menschen, die das heute Morgen brauchen, und dafür danke ich dir. Amen. Das zweite Gebet, bevor ich ende. Ich hoffe, du hast trotzdem aus meiner Predigt rausgehört, dass ich an Wunder glaube und dass ich daran glaube, dass Gott Großes tut. Und dafür möchte ich heute Morgen auch beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du ein Wunder brauchst in deinem Leben, dann wieder dasselbe, lade ich dich ein, deine Hand zum Himmel auszustrecken. Und wir wollen Gott einladen, dass er dieses Wunder tut. Herr Jesus, du siehst die Hände, die sich gerade melden, Herr. Du siehst die Herzen, die es vielleicht gerade nicht schaffen, ihre Hände hochzuheben, Herr. Die Herzen, die vielleicht tatsächlich enttäuscht sind. Herzen, die, wo sich Unglaube hineingeschlichen hat. Und da möchte ich genau dies ausrufen, was ich in deinem Wort sehe, Herr. Du bist einem Mann begegnet und hast ihn gefragt, glaubst du? Und der Mann hat geantwortet, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und ich bin dir so dankbar, dass du uns nicht verurteilst, wenn Zweifel hineingekommen sind. Ich bin dir dankbar, dass du uns nicht verurteilst, wenn vielleicht sogar ja Verzweiflung da ist, Herr. Sondern du bist immer noch bereit, Herr, dass wir in deine Arme laufen dürfen, Herr. Und du siehst die Hände, die heute Morgen ein Wunder brauchen, Herr. Du bist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt, Herr. Und ich weiß nicht, was du heute Morgen tun möchtest. Vielleicht möchtest du an unserem Wollen arbeiten oder an dem Vollbringen. Aber es ist völlig egal, was es ist. Wir wollen heute Morgen einfach in deiner Gegenwart sein. Und wir wollen bitten, dass du uns begegnest, Herr. Und ich möchte jetzt wirklich in Jesu Namen aussprechen, Herr. Jesu Namen aussprechen, dass du es bist, der heute Morgen Dinge tut, Herr. Ich danke dir für Wunder, von denen wir hören werden. Danke dir von Begegnungen, die wir heute Morgen haben werden, von denen Menschen erzählen werden. Weil du es bist, Herr, der heute Morgen hier ist. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Somit wünsche ich dir Gottes Segen für deine Situation. Und ich will dich so ermutigen, dran zu bleiben an Jesus und an das, was er für dein Leben vorbereitet hat. Ich glaube, es wird so sein, dass Gebetshelfer da sein werden. Ihr kennt es besser als ich. Aber ich will dich einladen, das Gebet auch in Anspruch zu nehmen. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne zu mir kommen, wenn ihr möchtet.